Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ungewöhnlich scharf hat Bundeskanzlerin Merkel jetzt die Position Russlands im Ukraine-Konflikt kritisiert. In einer Rede in Sydney warf sie Moskau heute einen Verstoß gegen das Völkerrecht vor. Das Verhalten des Kreml stelle nach dem Schrecken zweier Weltkriege und dem Ende des Kalten Krieges die europäische Friedensordnung in Frage. Dem russischen Präsidenten Putin hielt Merkel vor, er verweigere sich einer Konfliktlösung mit demokratischen Mitteln.
Von diplomatischer Zurückhaltung ist nichts mehr zu spüren. Kurz nach dem G20-Gipfel greift Angela Merkel den russischen Präsidenten frontal an. Moskau setze in der Ukraine-Krise auf das Recht des Stärkeren und trete internationales Recht mit Füßen.
Russland verletzt die territoriale Integrität und die staatliche Souveränität der Ukraine. Ein Nachbarstaat Russlands, die Ukraine, wird als Einflusssphäre angesehen. Das stellt nach den Schrecken zweier Weltkriege und dem Ende des Kalten Krieges die europäische Friedensordnung insgesamt in Frage.
Russland wolle seinen Machtbereich auch auf weitere Staaten ausdehnen, warnt die Kanzlerin nach ihrem langen Gespräch mit Putin. Es drohe ein Flächenbrand.
Es geht ja nicht nur um die Ukraine, es geht um Moldawien, es geht um Georgien, es geht, wenn es so weitergeht, kann man fragen, muss man bei Serbien fragen, muss man bei den Westbalkanstaaten fragen. Und das ist jedenfalls nicht vereinbar mit unseren Werten.
Im politischen Berlin reagiert vor allem die Linkspartei alarmiert auf Merkels Kritik an Putin.
Ich glaube, wir sollten nicht verschärfen, sondern wir sollten deeskalieren. Ich finde es vernünftig, dass sie mit ihm spricht, auch ausführlich mit ihm spricht. Aber wir müssen hier keine Szenarien an die Wand malen, die so wie der Dritte Weltkrieg klingen. Ganz im Gegenteil.
Trotz der ungewohnt scharfen Worte, Angela Merkel lässt keinen Zweifel, dass sie an der Doppelstrategie aus Sanktionen und Gesprächsbereitschaft gegenüber Moskau festhalten will. Und so drückt sich in ihren Worten wohl weniger ein Kurswechsel als Ernüchterung darüber aus, dass dieser Weg bisher kaum Erfolge, aber immer neue Rückschläge gebracht hat.
Umfangreichere Auszüge aus der Merkel-Rede in Sydney finden Sie bei uns auf tagesschau.de. Die Suche nach Wegen aus dem Ukraine-Konflikt stand heute auch bei den Außenministern der Europäischen Union in Brüssel auf der Tagesordnung. Dort bekräftigte die EU-Außenbeauftragte Mogherini, Sanktionen gegen Russland seien nicht alles. Sie könnten nur Instrument im Rahmen einer größeren Strategie sein. Dagegen will die EU gegen die Separatisten in der Ostukraine weitere Strafmaßnahmen verhängen. Hierbei geht es um Einreiseverbote und Kontensperrungen.
Das neue Gesicht der europäischen Außenpolitik, Federica Mogherini, zum ersten Mal an der Spitze eines Außenministertreffens in Brüssel. Und Mogherini gab die Richtung vor. Wir werden natürlich über Sanktionen reden, aber nicht nur. Denn wir wissen, dass wir nichts bewirken werden, wenn wir uns nur auf die Sanktionen konzentrieren. Wir müssen uns in der Ukraine noch mehr um Reformen kümmern. Im Osten der Ukraine wird wieder gekämpft und die von den Separatisten durchgeführten Wahlen in der Ostukraine werden von der EU verurteilt. Deshalb beschlossen die Außenminister heute, weitere Separatistenführer auf die Sanktionsliste zu setzen. Gleichzeitig bietet die EU der Regierung in Kiew zusätzliche Hilfe an zur Stabilisierung der maroden Wirtschaft.
Unsere Pflicht ist jetzt, zu einer politischen, ökonomischen Stabilisierung dieses Landes beizutragen. Und deshalb waren heute auf der Tagesordnung vor allen Dingen Fragen, die diesem Ziel gewidmet waren.
Steinmeier berichtete auch von einer Debatte über neue Mittel der Diplomatie. Die EU sucht Politikfelder, auf denen ein konstruktiver Dialog mit Russland noch möglich ist, wie zum Beispiel die Atomverhandlungen mit dem Iran. Federica Mogherini empfing heute auch den ukrainischen Außenminister. Ein neuer Vertrag regelt EU-Hilfen für Polizei und Justiz der Ukraine.
Der Ukraine-Konflikt spielte heute auch in Prag eine wichtige Rolle beim Gedenken an die sogenannte Samtene Revolution vor 25 Jahren. Die Veranstaltung, bei der auch Bundespräsident Gauck sprach, wurde von massiven Protesten begleitet. Sie richteten sich gegen den tschechischen Präsidenten Zeman. Demonstranten warfen Zeman eine zu russlandfreundliche Haltung vor und forderten seinen Rücktritt.
Diese Buhrufe galten nicht dem deutschen Bundespräsidenten. An der Schulter getroffen wurde Joachim Gauck aber doch. von einem Ei. Tausende Tschechen demonstrieren bei den Feierlichkeiten gegen ihren Staatspräsidenten Miloš Zeman. Vielen Tschechen missfallen seine russlandfreundlichen Äußerungen. Außerdem sagte er am Wochenende, bei den Demonstrationen am 17. November 1989 habe es ja keinen heftigen Polizeieinsatz gegeben. Es sei eine von vielen Demonstrationen gewesen. Der 17. November ist für jeden hier ein enorm wichtiges Datum. Und Miloš Zeman hat diesen Tag entwürdigt. Er ist eine Schande für das tschechische Volk. Tausende Tschechen demonstrieren in Prag vor 25 Jahren gegen die Vorherrschaft der kommunistischen Partei. Václav Havel, der spätere Präsident, wird zur Symbolfigur der samtenden Revolution. An ihn und seine Worte erinnert der deutsche Bundespräsident. Als er spricht, applaudieren die Demonstranten, als er Havel zitiert. Die Macht der Mächtigen kommt von der Ohnmacht der Ohnmächtigen.
Wir erinnern uns am heutigen Tag an all die Menschen, die sich nicht mit ihrer Ohnmacht zufrieden geben, sondern die aufbrechen aus ihrer Ohnmacht und schöpferisch die Freiheit gestalten.
Am Vormittag legte Bundespräsident Gauck einen Kranz in Bratislava nieder, an einer Stelle, wo Slowaken bei der Flucht nach Österreich starben, und sagte, Menschen, die heute verstehen wollen, was Europa ist, müssen wissen, woher wir kommen.
Der deutschstämmige Klaus Iohannis hat überraschend die Stichwahl für das Präsidentenamt in Rumänien gewonnen, gegen den amtierenden Regierungschef Ponta. Nach Auszählung fast aller Stimmen bekam Iohannis knapp 55%. Der bürgerliche Politiker will die Korruption bekämpfen und den Rechtsstaat stärken. Er tritt die Nachfolge von Präsident Băsescu an, der nach 2 Amtszeiten nicht wieder kandidieren durfte.
Sie rufen, weg mit den korrupten Dieben, wir wollen eine andere Politik. Und das erhoffen sie sich von ihm. Der deutschstämmige Klaus Iohannis wird neuer Präsident Rumäniens. Ein Überraschungssieg, den seine Anhänger in der Nacht überall im Land gefeiert haben. Der bürgerliche Politiker Iohannis ist seit 14 Jahren Bürgermeister im siebenbürgischen Sibiu, wo er das Image eines integren Korruptionsbekämpfers erworben hat. Dagegen hatte sein unterlegener Rivale, der sozialdemokratische Ministerpräsident Ponta, noch vor der Wahl einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Straffreiheit für korrupte Politiker vorsieht. Ich fordere das Parlament auf, diesen Gesetzentwurf abzulehnen, so Iohannis heute bei seiner Pressekonferenz. Außerdem die Verantwortlichen für die chaotische Wahlorganisation im Ausland zur Rechenschaft zu ziehen. Tatsächlich hatten sich gestern vor den rumänischen Konsulaten, wie hier in Paris, tumultartige Szenen abgespielt. Tausende mussten viele Stunden bis zur Stimmabgabe warten. Ponta zeigte sich am Nachmittag einsichtig. Die Modalitäten für die Auslandswahl werden geändert. Den Gesetzentwurf zur Korruptionsamnestie werden wir zurückziehen. Einen Rücktritt lehnte Ponta kategorisch ab. Als deutschstämmiger Präsident will Iohannis nun besonders gute Beziehungen zu Deutschland aufbauen, hofft, Investoren ins Land zu holen.
Das ist natürlich jetzt meine Aufgabe. Bessere Politik, bessere Lösungen für das Land, für die Menschen in diesem Land.
Ob das gelingt, wird davon abhängen, wie gut sich Präsident Iohannis und Ministerpräsident Ponta arrangieren.
Nach der Veröffentlichung eines neuen Videos der IS-Terrormiliz haben die USA bestätigt, dass die Bilder echt sind. Sie zeigen, dass der US-Bürger Peter Kasich enthauptet wurde. Der 26-Jährige hatte in Syrien als Entwicklungshelfer gearbeitet und war 2013 entführt worden. Er war die 5. westliche Geisel, die von den Extremisten getötet wurde. US-Präsident Obama und die EU verurteilten die Tat scharf. Die Bundesregierung plant ein Gesetz, das die umstrittene Erdgasfördermethode Fracking regelt. Laut Umweltministerin Hendricks soll das Verfahren in Deutschland unbefristet verboten werden. Nur in Ausnahmefällen und unter bestimmten Bedingungen werde Fracking erlaubt. Die Opposition und Umweltverbände melden erhebliche Zweifel an dem Vorhaben an. Die Grünen kritisierten, die Koalition setze sich mit ihren Plänen über eine breite Ablehnung in der Bevölkerung hinweg.
Tausende Meter tief graben sich die Bohrer, um Schiefergas zu fördern. In den USA boomt das sogenannte Fracking. In Deutschland ist der Widerstand groß. Nun also der Kompromiss. Die Umweltministerin will Fracking verbieten. Nur im Einzelfall könnte eine Wissenschaftskommission grünes Licht für Probebohrungen geben.
Danach aber gibt es immer noch keinen Anspruch auf Erlaubnis zum Fracken, sondern es bleibt bei den Genehmigungsbehörden. Die Genehmigungsbehörden sind die Bergämter der Länder und die Wasserämter auf der lokalen Ebene.
Umweltschützer befürchten eine Gefährdung des Trinkwassers, weil beim Fracken ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien mit hohem Druck in den Boden gepresst wird, damit das Gas nach oben entweicht. Doch angesichts hoher Vorkommen hierzulande wollen Wirtschaftspolitiker nicht grundsätzlich auf Schiefergas verzichten.
Die Probebohrungen sind dazu da, auszuprobieren, ob es möglich ist, ungefährlich für Wasser, für Grundwasser etc. in Deutschland Schiefergas zu fördern. Sollte die Kommission bestätigen, dass es ungefährlich ist, dann wird natürlich auch das Schiefergas ausgebeutet.
Scharfe Kritik kommt von den Grünen.
Hier scheint sich ein Kotau vor der Industrie anzudeuten, indem die Bohrungen erlaubt werden, Fracking erlaubt werden. Wir fordern eine ganz klare gesetzliche Regelung, dass Fracking auf bundesdeutschem Gebiet nicht erlaubt wird.
Noch in diesem Jahr soll das Fracking-Gesetz in den Bundestag eingebracht werden.
Der frühere Arcandor-Chef Middelhoff bleibt bis auf Weiteres in Haft. Nach Angaben des Landgerichts Essen soll erst im Laufe der Woche die Entscheidung fallen, ob der Haftbefehl ausgesetzt werde. Das Gericht hatte den 61-Jährigen am Freitag wegen Untreue und Steuerhinterziehung zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Wegen Fluchtgefahr hatten die Richter Middelhoff noch im Gerichtssaal abführen lassen.
Im Tarifstreit mit dem Textildiscounter Kick hat die Gewerkschaft Verdi den Druck erhöht. In Böhnen streikten laut Verdi etwa 200 Beschäftigte des Zentrallagers. Von dort aus werden alle Filialen in Deutschland beliefert. Die Gewerkschaft fordert tarifliche Regelungen, wie sie im Einzelhandel üblich sind, und damit auch höhere Löhne. Kick beruft sich darauf, die Bezahlung orientiere sich an der Logistikbranche.
In Europa ist innerhalb von 2 Wochen in einem weiteren Land die Vogelgrippe ausgebrochen. Nach Deutschland und den Niederlanden ist es jetzt auch Großbritannien. Die Krankheit wurde auf einer Entenfarm in Nordengland nachgewiesen. Nach Angaben der Behörden handelt es sich aber nicht um die gefährliche Variante H5N1. Alle 6000 Enten des Hofs werden vorsorglich getötet. Experten vermuten, dass Wildvögel die Krankheit verbreitet haben könnten. Das Minilabor Philae schläft weiter. Doch obwohl es derzeit kaum Energie tanken kann, macht die Erforschung des Kometen Churyumov-Gerasimenko Fortschritte. Die von der Landessonde übermittelten Daten haben den Wissenschaftlern Erkenntnisse über die Oberfläche des Kometen verschafft. Die Europäische Weltraumagentur ESA veröffentlichte heute weitere Bilder.
Philae ist in den Staub gefallen. Hier hat das Minilabor seine Fußabdrücke auf dem Kometen Churi hinterlassen. Die Wissenschaftler gehen von einer bis zu 12 cm hohen Staubschicht aus. Darunter wird eine extrem harte Oberfläche vermutet. Die 3 Hüpfer von Philae, bei dessen Landung, sind von der Sonde Rosetta fotografiert worden.
Was ich nicht erwartet habe, ist diese Struktur der Bilder. Die sieht so aus wie Boden unter dem Meer, Korallstrukturen, sehr, sehr komplizierte, also sehr schön.
Für die Wissenschaftler ist klar, alle 10 Experimente konnten durchgeführt werden. An Bord des kühlschrankgroßen Labors befand sich unter anderem ein Bohrer. Den soll Philae einen 0,5 Meter ausgefahren haben. Zum ersten Mal konnte auch die Festigkeit eines Kometen mit einem Hammer untersucht werden. Dieser überlebte jedoch nur knapp 10 Minuten.
Es könnte passiert sein, dass der Hammer zu harte Oberfläche gefunden hat. Aber wir wissen es noch nicht. Wir müssen noch die Daten auswerten.
Und das wird Jahre dauern. Mit ein wenig Glück könnten die Wissenschaftler Philae sogar noch einmal wecken. Es ist aber völlig unklar, ob es gelingt, die Batterien an Bord bei dem schwachen Sonnenlicht ausreichend aufzuladen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 18. November.
Tiefer Luftdruck über Mitteleuropa sorgt zunächst noch für unbeständiges Wetter. Ab Mitte der Woche wird es dann wieder ruhiger. Heute Nacht fällt gebietsweise Regen, erst vor allem im Südwesten, später allgemein im Süden und Osten, am stärksten zwischen Schwarzwald, Alpen und Bayerischem Wald. Straßenglätte ist in der Eifel durch überfrierende Nässe, in höheren Alpenlagen durch Schnee möglich. Morgen bleibt es im Osten und Südosten regnerisch. Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 Metern. Im Tagesverlauf breiten sich die Regenfälle etwas nach Westen und zur Mitte hin aus. Auch sonst gibt es nur wenige Auflockerungen. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden auch frisch mit starken Böen. In der Nacht bleibt es an der oberen Elbe mit 9 Grad am mildesten, in der Eifel kühlt es auf 0 Grad ab. Morgen liegen die Höchstwerte zwischen 3 Grad an den Alpen und 11 Grad am Oberrhein. Am Mittwoch verbreitet trübes Wetter. In der Nordosthälfte fällt noch etwas Regen, in Hochlagen auch Schnee. Auch Donnerstag und Freitag ist es oft trüb, aber meist trocken. Die Sonne zeigt sich bevorzugt im Westen und Süden.
Um 22.45 Uhr meldet sich Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Wie Putin das Völkerrecht interpretiert und wie Rechtsextreme in Ostdeutschland die sorbische Minderheit schikanieren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.